Herzlich willkommen bei Femvisible Talk. Ich bin Kerstin Schiefelbein und heute spreche ich mit Christina Schwörbel-Binn und Madeleine Betzgen, den Gründerinnen von Wild & Water. Die beiden haben den Sprung aus dem Konzern in die Gründung gewagt und einen natürlichen Wasserzusatz entwickelt, der unsere Art zu trinken verändern will. Wir reden über Mut zur Neugründung, erste InvestorInnen-Gespräche und wie sie ihr Produkt erfolgreich machen wollen. Viel Freude beim Zuhören. Auf die Plätze, sichtbar, los. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Christina. Hallo, liebe Madeleine. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu wilden Sachen sprechen.
Hallo, Kerstin.
Hi, Kerstin. Wir freuen uns auch.
Ihr beiden habt vor gar nicht allzu langer Zeit Wild & Water gegründet und bevor wir erfahren, was Wild & Water alles kann und wie ihr darauf gekommen seid, auch an euch die Frage, was war ein Aha-Moment in eurer Karriere, in eurem Leben, der tatsächlich zu einer Wendung geführt hat? Das muss nicht unbedingt die Gründung gewesen sein, sondern so generell, was verändert hat, wovon ihr vielleicht heute auch noch zehrt oder was sich auf heute vielleicht auch noch auswirkt. Wer mag denn anfangen?
Ich kann gerne starten. Madeleine hier und ich, bei mir gab es ja eigentlich nicht so ein Aha-Moment, also war nicht ein Moment, sondern so ein wachsendes Bauchgefühl, so eine wachsende Unruhe. Ich war sehr lange auch ganz erfolgreich im Konzern unterwegs und hatte dann tolle Projekte, Supermarken, sehr nette, hochprofessionelle Teams, aber trotzdem dann immer mehr das Gefühl, war es das jetzt eigentlich oder gibt es da noch mehr? Ich glaube, das ist ein bisschen so, wie wenn man zu früh in eine ganz feste Beziehung reingeht, dass man sich an irgendeinem Punkt fragt, habe ich irgendwas verpasst im Leben? Und das hat dann bei mir auch so angefangen und deswegen habe ich schon parallel zu meinem Konzernleben angefangen, so Startups zu beraten, erst gegen einen bezahlten Lunch und dann wurde es professioneller. Und dann habe ich erst gemerkt, wie viel Energie mir das gibt und dass man da schnell was bewegen kann, wirklich was bewegen kann, ohne lange Freigabeschleifen. Und man sehr fokussiert auf die Aufgabe ist und weniger so auf Politik und der Wunsch, selbst zu gründen, kam also weniger aus Frust heraus, sondern aus dem Gefühl, da geht doch noch was. So ein bisschen so eine berufliche Midlife-Crisis. Ja, und das hat sich auch bewahrheitet. Also ich finde jetzt so das Dasein als Gründer, ich arbeite jetzt mehr als vorher, aber es ist ein ganz großes Geschenk, dass man sehr selbstbestimmt arbeiten kann. Und das macht mir viel Freude. Muss dann natürlich aber auch lernen es ist natürlich nicht so abgesichert wie im Konzern mit der Unsicherheit zu leben. Ja, ich glaube, wie man so schön sagt, trust the process.
Klingt sehr gut. Ich liebe den Ausspruch Business Midlife Crisis. Gefällt mir sehr gut. Hast du auch eine Business Midlife Crisis, Christina?
Nicht so, ich würde es nicht so direkt ausdrücken, aber letztendlich gab es bei mir eigentlich auch einen ähnlichen Wendepunkt. Ich bin ja auch so klassisch BWLerin nach dem Studium im Konzern gelandet, also immer in so großen Lebensmittelkonzernen und war da auch fast 25 Jahre, also insgesamt auch wirklich eine lange Zeit. Madeleine und ich, wir kennen uns ja aus der Zeit auch und haben da eine lange Zeit zugebracht bei Coca-Cola. Und letztendlich war auch bei mir irgendwann so der Punkt, es gab eine Restrukturierung und die Frage so, was möchte ich denn jetzt? Und ja, ich hätte auch dort bleiben können. Aber ich habe mich dann selber visualisiert in einer Rolle in diesem Konzern, in der Struktur, die ja auch sehr politisch ist, wie das immer in einem Konzern ist. Und dann war für mich die Frage, okay, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, war so ein bisschen dieses Gefühl, dann bleibe ich da. Und das war so ein Schreckmoment, wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich einfach nicht, weil viele Dinge, die Politik, dass man sich ja nach anderen richten muss, gemeinsam Konsens schaffen. Man hat ja das Gefühl, man ist in so einem Art diplomatischen Dienst teilweise unterwegs. Und das wollte ich nicht, sondern diese Selbstwirksamkeit ist eigentlich was, was mir da wirklich gefehlt hat. Also habe ich mich dann entschieden, rauszugehen. Das war natürlich schon, das ist ja auch so ein bisschen, als würde man so einen goldenen Käfig verlassen. Aber ich, für mich war, als ich so visualisiert habe, ich bleibe da, eigentlich so klar, nein, ich möchte das nicht. Genau, dann habe ich mich dagegen entschieden. Mein Vater sagte damals noch, Kind, bist du dir sicher? Aber es war für mich ganz klar, weil meine Eltern waren auch selber selbstständig und ich habe auch viele, mein Mann ist selbstständig, hat selbst gegründet. Ich hatte das immer so im Umfeld und habe immer gedacht, ja, das ist was, was ich eigentlich auch möchte. Und hatte immer wieder mal Ideen. Und dann dachte ich so, jetzt ist der Zeitpunkt wirklich da.
Schön, das klingt wie nach einem richtigen Zeitpunkt. Für viele gibt es den ja nie, aber du hast das ja sehr fast schon analytisch herausgearbeitet, wann dieser Zeitpunkt ist. Auf jeden Fall sehr spannende Einblicke dahingehend schon mal. Du hast viele Dinge angesprochen, die wir vielleicht jetzt noch mal ein bisschen genauer wissen wollen. Wir kennen uns ja, aber unsere ZuhörerInnen kennen euch noch nicht. Und ihr habt es beide angesprochen, ihr habt in Konzernen gearbeitet, ihr kennt euch aus dieser Zeit. Ihr habt es noch nicht gesagt, wie ihr dann beide zum Gründen gekommen seid. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Aber stellt euch doch nochmal richtig vor, was ist euer Background? Und vielleicht kann eine von euch auch erklären, was ihr tatsächlich zusammen gegründet habt.
Soll ich wieder starten? Mein Background, vielleicht erstmal zu meinem Background, dass ich bin so ein klassisches Marketingkind, habe im Brandmanagement angefangen, kleine Marken betreut, große Marken betreut, sehr viel Freude auch an schönen Kampagnen gehabt. Und dann habe ich ein bisschen meine Sales-Leidenschaft entdeckt und in verschiedenen commercial-vertriebsstrategischen Positionen gearbeitet und daran auch viel Freude gehabt, habe dann auch bei Startups später so Commercial-Bereich mit aufgebaut.
Und das darf ich dich da mal etwas, was fragen? Ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, für manche ist es nicht so ganz klar, wo der Unterschied zwischen Marketing und Sales tatsächlich liegt am Ende. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, was das ausmacht, was man vielleicht da im Brandmanagement macht und was du dann für eine Leidenschaft im Sales entdeckt hast?
Ja, ich glaube, das ist ja etwas, was sowieso sehr stark Hand in Hand gehen muss, was leider nicht ganz oft klappt. Aber im Marketing schaust du ja so, habe ich eine tolle Marke, die möglichst viele auch wichtig und relevant finden und die viele anspricht. Und beim Vertrieb schaut man, wie komme ich denn eigentlich an meine Zielgruppe ran? Also wo kann mich jemand kaufen? Was ist der richtige Preispunkt? Da kann man ganz viel falsch, aber auch ganz viel richtig machen. Wie werde ich eigentlich gefunden? Wo ist der richtige Punkt? Genau, und das müsste eigentlich immer sehr Hand in Hand gehen. In den meisten Konzernen ist es immer noch sehr siloartig getrennt. Also jemand kreiert eine ganz tolle Marke, eine emotionale Welt und schiebt's dann den Vertrieb rüber und der guckt dann mal, was er damit macht. Idealerweise ist das von Anfang an schon sehr Hand in Hand geplant. Ja.
Okay. Und was hat dich am Sales besonders fasziniert?
Es ist sehr, also es einmal ist ein Handwerk, ja, der aber das wirklich einen Unterschied machen kann. Also verkaufe ich mein Produkt an einer Tankstelle oder in einem Drogeriemarkt, zu welchem Preis verkaufe ich das, wie kann ich eigentlich gefunden werden, das ist schon ganz spannend, ja. Und dann kann man da auch kreativer werden, als man vornherein denkt. Man denkt ja, Vertrieb ist nur Handwerk, das ist es nicht. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten und das finde ich ganz spannend. Nun ist auch mein ehemaliger Arbeitgeber Coca-Cola sehr stark im Vertrieb und sehr breit vertreten, so dass man auch wirklich sehr viele Möglichkeiten hat. Ja.
Ja, ich hatte dich unterbrochen, aber du warst noch dabei zu sagen, wie dein Weg dann dort auch weiterging und wohin er dich geführt hat.
Mein Weg ging ja dann tatsächlich erstmal über eine Selbstständigkeit der Beratung für Startups, bis hin, dass ich dann bei einer Party Christina wieder getroffen hatte, die auch dann schon in der Zeit Erfahrung mit einem eigenen Venture gemacht hat. Und wir dann dachten so, ach Mensch, eigentlich könnte man das auch mal selbst probieren. Und so ist es dann entstanden. Und da sind wir dann auch wieder Konzernleute genug, dass wir dann sehr strukturiert rangesetzt haben und geguckt haben, was braucht es denn eigentlich, ja.
Und Christina, was ist dein Background?
Also mein Background, ich bin so klassisch BWLerin und habe dann auch im Konzern als Marketing- und Sales-Trainee gestartet. Also bin dann aber eigentlich im Marketing geblieben, war auf großen Marken, kleinen, regionalen Marken, sowohl, ja, also global und lokal. Und bin dann sozusagen vom Marketing ins Thema Kommunikation, ins Thema Nachhaltigkeit auch weiter reingegangen. Das war dann bei Coca-Cola eben auch auf europäischer Ebene, um dann auch weiter zurückzugehen in dieses ganze Thema Innovation. Das ist natürlich auch gerade für Konzerne wichtig. Da tun sich aber Konzerne auch häufig schwer mit Innovation, weil das natürlich was ist, was neu ist, was nicht in das bestehende Businessmodell so reinpasst. Und habe mich da halt bei Coke intensiv mit beschäftigt. Was braucht es denn eigentlich, um erfolgreiche Innovationen zu machen? Weil das nicht so einfach ist, ne? Es gibt Themen, die laufen gut, wenn die in dem bestehenden Business mitlaufen. Aber alles, was neu ist, ist dann eben auch schwierig. So. Genau, das war dann so meine Rolle da zuletzt. Und dann, als ich rausgegangen bin, habe ich erst mal selbst gegründet. Ein Leidenschaftsthema von mir ist das Thema Cremant und habe einen E-Commerce gegründet mit dem Import von Cremant von kleinen lokalen Winzern aus Frankreich, Luxemburg und auch Deutschland und habe mich da ganz intensiv mit dem Thema E-Commerce auch beschäftigt. Und das war ganz interessant, weil das hatte ich vorher nie gemacht. Und wenn du im Konzern bist, wirkt ja vieles wie so eine Art Geheimwissenschaft. So Startups, E-Commerce war auch was ich nicht gemacht hätte. Und dann stehst du davor, gehst da rein und denkst du, ja, okay, es geht ja, es ist ja klar, man muss da irgendwie sich reinarbeiten, aber ja, es ist in dem Sinne jetzt keine Geheimwissenschaft. Und genau, dann hatte ich eben meine Compagnie Cremant gegründet und habe dann aber auch gemerkt, dass also das habe ich erstmal alleine gemacht. Und dass mir dann doch aber auch der Austausch und so weiter wirklich gefehlt hat. Und das war auch ein Punkt, wo ich dann eben Madeleine wieder getroffen habe auf der besagten Party, wo wir ja so beide ganz, also es war so ein ganz elektrisierendes Gespräch, ehrlich gesagt. Also wir hatten uns getroffen und das war dann so, wir sind so rein und haben gesagt, okay, wir müssen weiter im Gespräch bleiben, haben uns am nächsten Tag getroffen und dann wieder der nächste Tag draußen, haben dann, ja, eigentlich gesagt, so komm, wir versuchen es jetzt und gehen weiter voran.
Um auch dieses Geheimnis zu lüften, was habt ihr denn jetzt versucht und mit was geht ihr voran? Wir haben es jetzt sehr spannend gemacht.
Ja, also wir sind rangegangen, wir
Also
kommen jetzt
erstmal, ihr
nicht.
habt Wild and Water
Wir haben Wild in
gegründet. Was
Water.
ist das?
Wild and Water sind natürliche Zusätze für Wasser. Und wir kamen aus der Idee heraus, dass wir gesagt haben, was ist eigentlich so das ideale Getränk? Es gibt in Deutschland natürlich eine große Getränkeindustrie. Die hat aber auch ein Problem, weil wir allein in Deutschland 16 Milliarden Plastikflaschen jedes Jahr durch Deutschland transportieren mit zum Teil überzuckerten Fertiggetränken. Und wir haben ja eigentlich so die nachhaltigste Quelle alle zu Hause, nämlich das ist Leitungswasser. So, und das war unser Startpunkt. Dann haben wir gesehen, so es gibt natürlich schon heute Produkte, die du zum Leitungswasser dazugeben kannst, die Geschmack ins Leitungswasser bringen. Aber du musst meistens einen Kompromiss eingehen, weil entweder ist da wirklich viel Zucker drin. die sind voll mit künstlichen Zusatzstoffen oder sie schmecken halt nicht. So, und Geschmack ist ja King. Das ist sowas, was wir natürlich auch aus unserer Vergangenheit wissen. Wenn es nicht schmeckt, dann hat es auch wenig Chance. Und das ist das, wo wir mit Wild & Water ins Spiel kommen, weil Wild & Water halt ein hundertprozentig natürlicher Zusatz zu Leitungswasser ist. Ist auf Basis von Teeextrakten mit Früchten und Kräutern. Genau, ohne künstliche Zusatzstoffe, ohne Süßstoffe und ja, weil es auf Leitungswasser basiert ist, natürlich auch nachhaltig. Und das ist schon ein großer Bereich, der wächst auch stark und da fehlen aber noch fehlt dieses natürliche Angebot. Und wir haben gedacht, wir möchten ein Produkt haben, was wir uns selber gerne ins Leitungswasser geben und was dazu auch passt.
Mhm. Und nach was schmeckt es? Jetzt können wir es ja weder sehen, noch riechen, noch schmecken in einem Podcast, aber könnt ihr es mal beschreiben?
Ja, es ist auf Basis von Teeextrakten, so verfeinert mit Kräutern und Früchten. Das heißt, und es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie man sich das mischt, wenn man das so richtig stark und voll sich aufmischt, schmeckt das wie so ein ganz frischer und aromatischer Eistee. Und jetzt haben wir aber im wahren Leben haben wir das auch ganz oft, dass sich viele einfach nur einen kleinen Schwupp ins Wasser machen, dann ist das wie so ein Infused Water, also ein Wasser mit Geschmack. Und wir haben vier Sorten. Wir haben so den klassischen Eistee, so Wave of Lime, das ist so schwarzer Tee mit Limette und Ingwer. Ein Berry Breeze, das ist sehr fruchtig. Wir haben etwas, ist polarisiert oft, also man liebt es oder man liebt es nicht. Das ist Mate mit Minze und Grapefruit, das ist halt so richtig frisch. Und der Renner bei uns im Büros, das ist etwas Beruhigendes, Calming Peach, das ist mit Kamille, Melisse und Pfirsich. Also schmeckt sehr sanft und rund, ja.
Und vielleicht nochmal eine Ergänzung, was uns eben auch wichtig war, ist ein Produkt zu haben, was eben nicht so überzuckert ist. Das heißt, wir haben hier ein zucker- und kalorienarmes Produkt. Wenn du das mischt wie so einen puren Eistee, hat es weniger als die Hälfte des Zuckers von einer Apfelschorle. Also das ist sozusagen der minimale Level, um auf der einen Seite noch natürlich sein zu gehen. Hier ist Bio-Agavendicksaft drin, das wirkt so als natürlicher Konservierungsstoff. Und das ist aber tatsächlich auch im Geschmack, schmeckt es mehr wie so ein selbstgemachter Eistee als jetzt so ein klassischer Eistee im Fertiggetränkeregal.
Okay, das heißt, ihr habt tatsächlich ein Food-Startup sozusagen gegründet, beziehungsweise ein Drink-Startup eigentlich. Und seid jetzt damit schon seit wann unterwegs?
Also wir haben offiziell gegründet letztes Jahr im März. Und es braucht natürlich immer Vorlauf. Offiziell gelauncht haben wir jetzt im März auf der Internorga, das ist die große Gastronomiemesse in Hamburg, die größte Europas. Und da haben wir Wild & Water zum ersten Mal vorgestellt. Und ja, das war auf jeden Fall ein toller Erfolg. Wir haben da über 3000 Produktproben rausgegeben und tatsächlich war das Feedback überwältigend gut. Und immer wieder kamen eigentlich so die zwei Sachen, wow, es schmeckt total natürlich und oh, wow, es ist überhaupt nicht so süß, wie ich gedacht habe.
Aber vielleicht die ganz generelle Frage, ihr seid totale Profis im Getränkebereich. Ihr habt eine ganz lange Karriere und sehr viel Erfahrung gesammelt in eurer Konzernkarriere. Wenn man so ein Produkt auf den Markt bringt, hat man ja auch ein sehr lebendiges und vor allen Dingen finanziell kraftvolles Marktumfeld. Wie macht man das? Man sieht ja oft Startups im Food-Bereich, die verkaufen ja erstmal über ihren Online-Shop, aber das ist natürlich immer so eine Sache. Wie stellt ihr das an? Wie finanziert ihr das? Ihr habt ja sicherlich auch ein Lager. Das ist ja alles kein digitales Produkt. Also auch sehr kosten- und vorfinanzierungsintensiv. Könnt ihr mal ein paar Einblicke geben, wie man wirklich so eine Company an den Start bringt und auch diese, sage ich mal, ja, diese Finanzierung einfach auf die Beine stellt?
Da sind ja jetzt zwei Aspekte in deiner Frage. Also einmal, wie launcht man erfolgreich ein Produkt? Wie bringt man das an den Markt? Und da machen wir hier natürlich etwas tatsächlich ein bisschen anders, als es vielleicht andere Startups machen, die direkt in den Retail gehen. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, erstmal einfach Wild and Water dahin zu stehen, Stellen, wo sich Menschen während der Arbeit etwas zu trinken holen, neben Wasserspender in Büroküchen. Das hat schlichtweg den Hintergrund, weil die meisten alkoholfreien Getränke trinken wir während der Arbeit. Das heißt, es hat ein sehr großes Absatzpotenzial. Und gleichzeitig sind gerade in Büros sehr viele auch unzufrieden mit dem, was es an Getränkeangebot gibt. Und für uns bietet das die Möglichkeit, weil Wild & Water, genau wie andere Getränke, dann in der Regel vom Arbeitgeber gestellt wird, dass uns Menschen erstmal kennenlernen können. Also nach dem dritten Glas Wasser holen wird dir langweilig und wir stehen daneben, man pumpt sich das einfach ins Glas, ganz unkompliziert. Und so können wir überhaupt erstmal einen Kundenstamm aufbauen, was nämlich häufig, was wir gesehen haben im Markt, ganz tolle Produkte, innovative Startups, die direkt in den Retail, in den Handel gehen, die landen dann in einem Regal und werden halt noch nicht gesucht oder nachgefragt, weil sie noch zu wenig Bekanntheit haben. Und dann mangelt es schnell am Rausverkauf und das ist dann meistens fatal, weil der Handel bringt natürlich, dann kommen wir zur zweiten Teil deiner Frage, wie wir jetzt auch merken, immer so die Herausforderung mit sich, dass du sehr hohe Finanzierungsmittel brauchst, um eine Warenvorproduktion zu machen. Und es dauert dann erstmal ein bisschen, bis du das Geld wieder zurückbekommen hast. Und das ist dann natürlich für viele Startups dann die Herausforderung, wenn man schon damit rechnet, wieder viel vorzuproduzieren, aber der Rausverkauf noch gar nicht feststeht, das zu managen. Und schlichtweg einfach die letzten Jahre, Jahrzehnte haben es gezeigt, richtig starke, neue, coole Getränkemarken sind immer im Foodservice-Bereich gestartet. Sei es ein Fritz Cola, ein Thomas Henry, die haben sich erstmal eine Fangemeinde da aufgebaut und sind danach in den Handel gegangen. Und das ist auch ein bisschen der Logik, der wir folgen.
Okay. Verhindert ja aber nicht, dass auch ihr Produkte produzieren müsst und dass auch ihr hier große Investitionskosten sicherlich auch in der Produktentwicklung hattet oder habt. Für welchen Weg habt ihr euch da entschieden? Habt ihr euer Sparkonto geplündert? Wie setzt ihr euer Startup auf? Es gibt ja viele Möglichkeiten und Fördermittel, Investoren. Welche Erfahrungen habt ihr da gesammelt?
Also ja, du hast natürlich recht. Man braucht am Anfang ein bisschen Geld. Wir haben allerdings auch bei der Produktentwicklung den großen Vorteil gehabt, dass wir hier mit einem Unternehmen zusammengearbeitet haben, Familienunternehmen aus Bayern. Und die haben wir von unserer Idee überzeugt. Das heißt, die haben mit uns gemeinsam die Produktentwicklung gemacht. Das ist natürlich eine super Partnerschaft, dass man da jetzt nicht noch am Anfang sehr viel Geld auch reinstecken muss. Was halt wichtig ist am Anfang, und das ist immer eins der großen Risiken auch bei Startups, ist, dass du am Anfang halt produzierst und dann mal guckst, wie du dann die Ware los wirst. Das heißt, es ist für uns, das ist auch so ein Learning sowohl von Coke, das aber auch von anderen Startups, dass wir sagen, wir müssen möglichst flexibel sein. Also, dass du am Anfang kleine Mengen produzierst, dass du eben nicht so wahnsinnig viel Kapital bindest, indem du dir das Lager vollstehst und am Ende das Risiko hast, dass du Ware hast, die in Restlaufzeit läuft. Wir haben ja physische Produkte, ne? Das ist tatsächlich dann auch wirklich, kann dann zum Problem werden. Also, hier haben wir uns sehr flexibel aufgestellt. Wir haben am Anfang natürlich auch eigenes Geld reingesteckt und hatten dann aber auch das große Glück, in einem Acceleration-Programm zu sein, Grace, hier in Berlin, for Female Entrepreneurship, die uns ein halbes Jahr begleitet haben mit sozusagen anderen Gründerinnen durch Coaching, durch Ermöglichung von Kontakten in ihrem grandiosen Netzwerk. Und das hat uns auch sehr, sehr geholfen. Und dann ist natürlich irgendwann die Frage so, wie sehr sind wir davon überzeugt, dass das ein großes ein großes Segment ist und wir hier ein großes Potenzial haben, dann ist natürlich irgendwann der Punkt auch, wo du sagst, jetzt brauchen wir Investoren, weil wir das nicht komplett selbst finanzieren können. Genau. Und dann sind wir diesen Weg gegangen, dass wir Investoren gesucht und auch gefunden haben.
Mhm. Und was habt ihr für eure erste Finanzierungsrunde, wie viel Zeit habt ihr dafür gebraucht? Wie viel habt ihr da investieren müssen und hattet ihr Glück und sind euch gleich alle die Bude eingerannt oder habt ihr die Telefonbücher, die nicht vorhandenen, rauf und runter telefoniert? Dazu was sagen oder wollt ihr dazu was sagen?
Die Zeiten, wo die Investoren des Startups die Bude einrennen, die sind zumindest gerade on hold. Aber wir hatten das Glück, bei uns war es ein sehr straffer Prozess. Ich würde sagen, so summa summarum 4 bis 5 Monate. Wir hatten aber tatsächlich auch das Glück, die Unterstützung durch den Accelerator-Programm, dass man viele Intros gekriegt hat, wofür man sonst wahrscheinlich länger gebraucht hätte. Und auch das Glück, dass wir Investoren ein tolles Setup gefunden haben, die auch diese Vertriebsstrategie mitgehen. Und ich glaube, da hat aber auch so ein bisschen ein Umlernprozess bei Investoren stattgefunden. Nachhaltiges, vielleicht etwas langsameres Wachstum, Profitabilität schneller im Blick habend versus ganz schneller Expansion. Ja. Und das hat uns auch gut in die Karten gespielt.
Okay, cool. Das heißt, ihr seid jetzt zum Teil auch fremdfinanziert über erste Investoren und könnt jetzt erstmal euch konzentrieren auf den Verkauf und die Weiterentwicklung vor allen Dingen des Vertriebs und der Produkte. Und Wild & Water, gibt es die demnächst auch trotzdem im Handel? Oder wenn jetzt jemand neugierig geworden ist, der oder die uns gerade zuhört, wie kann man eine Kostprobe bekommen?
Also momentan gibt es Wild & Water noch nicht im Handel, weil wir uns wirklich komplett auf den Unternehmensmarkt konzentrieren. Aber wir haben natürlich auch einen Online-Shop, da kann man uns auch bestellen, solange wir eben noch nicht im Handel verfügbar sind. Das ist schon auch mit im Plan, aber im nächsten Jahr wollen wir ausgewählte Drogeriemärkte und erst dann tatsächlich in den klassischen LEH, so Rewe, Edeka und so weiter als so Ziel. Genau, das ist aber noch, das ist Schritt 3.
Okay, das heißt aber, wer uns jetzt zuhört, der oder die ein Unternehmen hat oder in einem Unternehmen arbeitet und denkt, ja, bei uns ist auch fürchterlich langweilig, die können auch über euren Online-Shop bestellen oder sich einfach direkt bei euch melden. Wir verlinken euch mal in den Shownotes und sagen, hey, Wild & Water finden wir super spannend, dann gehen wir mal auf euch zu und ihr helft ihnen dann weiter.
Sehr, sehr gerne.
Das freut mich. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ich durfte schon probieren und mein Wasser ist nicht mehr so langweilig. Ich benutze es tatsächlich gar nicht immer, aber zwischendurch braucht man einfach mal was mit Geschmack. Da ist es wirklich, wirklich willkommen. Man kann es übrigens auch warm trinken.
Du, genau. Es geht kalt, warm, sprudelnd oder still. Das ist wirklich ganz nach Vorliebe.
Genau, wunderbar. Ich habe nämlich auch so ein Sprudelgerät und genau damit mache ich das am liebsten. Ja, die Zeit rennt. Vielleicht noch so ein letztes Thema. Es ist ja immer oder nicht immer so, dass Menschen, die schon eine relativ lange Konzernkarriere haben, zu GründerInnen werden. Das erfordert auch ein bisschen Mut und vor allen Dingen Mut in die Unsicherheit, wie ihr es auch vorhin beschrieben habt. Ihr kennt sozusagen ganz andere Seiten und vielleicht könnt ihr dazu noch mal ein paar Tipps geben, weil ich sehr, sehr vielen Frauen begegne, die gerade in, sag ich mal, der zweiten Karrierehälfte sich noch mal überlegen, okay, ist es das jetzt, mache ich das jetzt weiter, orientiere ich mich in dem Bereich noch mal um oder mache ich was ganz Neues? Ihr habt was ganz Neues gewagt, sogar erst unabhängig voneinander und dann doch zusammengefunden. Finde ich auch übrigens eine sehr schöne Geschichte. Aber vielleicht könnt ihr da noch mal aus eurer Perspektive Tipps geben oder vielleicht auch die eine oder andere Hürde etwas hinabsetzen, wie ihr das erfahren habt und warum ihr vielleicht auch glücklich seid mit dem Weg, den ihr für euch jetzt im Moment gewählt habt.
Ja, ich glaube, es hilft total, wenn man in der Branche bleibt, mit der man sich schon auskennt. Das ist Das ist, wenn man ein Startup gründet, so viel Neues und so viele Themen, von denen man noch nie was gehört hat und teilweise eine ganz eigene neue Sprache lernt, ist dann immer so schön, wenn man dann im Business auch noch Themen hat, wo man denkt, ach gut, ich weiß, wie es geht. Das hilft schon sehr. Es hilft natürlich auch immer das Netzwerk. Und ich glaube, auch hier gerade hat uns das auch mit am meisten positiv überrascht, dass viele ehemalige Kollegen, die auch jetzt überall hin verteilt sind, mitfiebern, mithelfen, Support anbieten. Und das ist natürlich auch absolut wichtig, wenn man ein Startup gründen möchte. Mhm. Ja, und ich glaube, es ist so wirklich Schritt für Schritt. Also ich glaube, wenn man gleich den ganzen Berg vor Augen hätte und den Gipfel, man denkt, oh, nee, das schaffe ich nicht. Ich glaube, es ist wirklich immer von einem Schritt zum nächsten und das passiert dann aber auch. Ja.
Mhm. Vielleicht auch nochmal ein Punkt, weil ich glaube, am Anfang hatten wir auch immer diesen Punkt so, ja, sind wir jetzt weit genug, um damit rauszugehen, ne? Um damit sozusagen Leute anzusprechen. Und das ist ja so ein bisschen auch dein Thema Sichtbarkeit. Ich glaube, also ich kann nur von mir sagen, ich war selber überrascht, wie offen alle sind, wie hilfsbereit alle sind und wie sehr man einfach auf Menschen trifft, die einen unterstützen. Und das unterschätzt man, glaube ich, am Anfang. Also ich bin jetzt auch nicht so jemand, dass ich so total extrovertiert alle anspreche und davon überzeuge und sagt, ihr müsst hier mitziehen und so weiter. Es war am Anfang für mich schon ein gewisses Hemmnis, aber man kommt recht schnell dahin, dass man so viel positiven Support und Feedback bekommt. Und das ist wirklich toll. Und ich glaube, das ist auch meine Empfehlung, wenn man eine Idee hat, geh raus, erzähl Leuten davon, diskutier es mit Leuten, du kriegst immer einen total guten Input, also auch nochmal andere Perspektiven. Und ich glaube, das ist wirklich ein wirkliches Learning, was wir auch im letzten Jahr hatten. Mhm.
Vielen, vielen Dank für diese Einblicke und vor allen Dingen fürs Mutmachen, weil ich glaube, das ist das, was vielen immer noch ein bisschen fehlt, das letzte Fünkchen Mut, sich zu getrauen. Und ich glaube, ihr seid zwei wunderbare Beispiele, dass es dann auch, wenn man sich getraut, doch nochmal vielleicht auch ein Weg ist und man sich rantasten muss und vielleicht nicht mit dem man begonnen hat, auch nachher endet, sondern nochmal eine kleine Wendung nimmt. Ich finde toll, was ihr macht und welchen Weg ihr vor allen Dingen in den letzten 12 Monaten gegangen sind. Der ist ja wirklich ganz steil nach oben und wahrscheinlich auch eine sehr steile Lernkurve dahinter. Ich glaube, von euch werden wir an der einen oder anderen Stelle noch hören und ich hoffe auch bald sehen, zum Beispiel im Einkaufen oder im Büro. Ich danke euch sehr, sehr herzlich für die ehrlichen und für die Insights, die ihr heute mit uns geteilt habt und wünsche euch alles, alles Gute.
Danke dir, liebe Kerstin.
Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und habt genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder.